Also ich möchte jetzt in meinen vielleicht so, weiß nicht genau, vielleicht 20 Minuten, halbstündige Ausführungen das, was wir jetzt gerade gemacht haben miteinander, die Praxis nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Zu überlegen, was haben wir da eigentlich gemacht und auch warum. Ich habe ja zu dieser Grundpraxis schon das letzte Mal etwas gesagt. Das heisst, ich sage heute vielleicht nicht genau das Gleiche und nicht, aber ich sage dafür etwas anderes eben mehr. Nämlich, ich möchte eben vor allem auf das Thema Hingabe, das ist ein bisschen ein altertümliches Wort, das braucht man eigentlich umgangssprachlich nicht. Ich gebe mich etwas hier, ich spüre Hingabe, das braucht man eigentlich ganz selten, also ich zumindest. Das Wort Hingabe und Mitgefühl auf die beiden Aspekte eingehen. Und zwar könnt ihr vielleicht zuerst auf der Rückseite von diesem Blatt, da haben wir querformatig ist denn, da haben wir eigentlich das, sage ich jetzt mal Raster, wo wir auch am letzten oben schon auf der Rückseite hatten. Also die da waren oder sich das auch ausgedruckt haben, die kennen das wieder. Ich habe es einfach jetzt, wenn ihr das wieder nebeneinander legen, die beiden Kopien vom letzten Mal und diesmal, habe ich es einfach um die Punkte 0 ergänzt. Also und morgens steht dankbare, hingebungsvolle Verbundenheit und abends steht das auch wieder am Anfang. Das habe ich jetzt einfach vorne dran gesetzt. Und ich möchte eben einige erläutern, warum ich das gemacht habe. Irgendwie nach dem oben, auch durch die Lektüren und die eigenen Vorträge, die ich so los oder mich damit beschäftige, habe ich plötzlich gefunden, eigentlich wäre das wirklich eine gute Sache. Weil man es auch sonst so meinte ich im MBSR-Kurs, die man bei mir gemacht haben, nicht so gestreift haben. Ich meine, es ist auch im normalen MBSR-Kurs, Curriculum so, in Anführungszeichen, nicht so ausdrücklich drin. Es kommt vielleicht am ehesten zum Anklang und ist auch bei mir so gesehen, am Achtsamkeitstag, wo wir uns mit Meta-Meditation auseinandergesetzt haben. Das ist vielleicht am ehesten der Berührungspunkt. Und warum jetzt, finde ich, ist das eigentlich noch eine wichtige Sache. Wirklich dazu angeregt hat mich, das haben wir auf der Vorderseite eine Lektüre von einem wichtigen Lehrer für mich, auch wenn ich ihn nie gesehen habe und wenn er verstorben ist, aber ist mir trotzdem irgendwie ganz wichtig. Ich finde seine Bücher und seine Vorträge, die man kann auch kaufen, leider eben nicht mehr selber erleben, die haben mich wirklich schon ganz tief berührt. Und neben dem Kreis dort ist es ein Zitat von ihm aus einem Buch, wo heisst Die Regenbogenbilder. Und eben der Lehrer heisst Tulku Urgyen Rinpoche, ist ein verstorbener tibetischer Meister, ich würde sagen ein erleuchteter Meister, und hat selber 4 Söhne, die heute berühmte Lehrer sind. Sie sind auch schon älter. Der eine von denen ist zum Beispiel der Chogyi Rinpoche, kennen vielleicht die einen oder anderen, ist ein ganz berühmter zeitgenössischer Lehrer. Er hat noch 3 andere Söhne, die alle bekannte Lehrer sind. Und er selber ist eben in den 90er Jahren verstorben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und der Satz, den er gerade neben dem Kreis singt, bringt es ein bisschen auf den Punkt. Um es auf den Punkt zu bringen, wir brauchen Hingabe zu erleuchteten Wesen und Mitgefühl für solche, die es nicht sind. Und dann ganz am Schluss von dem Abschnitt steht, wir verfügen vielleicht über den Wissensaspekt, also über Wissen, ein gewisses Wissen über Praxis, das Erkennen der Geistesessenz, ich gehe jetzt heute oben nicht darauf ein, was das genau ist, aber ohne diesen mit den Mitteln von Vertrauen und Mitgefühl zu kombinieren, werden wir nicht weiterkommen. Dann habe ich gefunden, also, wenn der das schreibt, wäre das gut, vielleicht auch hier mal auf das einzugehen. Weil wir haben uns im MBSR-Kurs und auch in den Üben immer damit auseinandergesetzt, ja, man möchte eigentlich achtsamer sein und aufmerksamer sein. Und jetzt kommt da der wirklich Lehrer, ganz grosser Lehrer, und sagt so etwas. Und ich habe plötzlich gefunden, eigentlich wäre gut, einmal ein bisschen darüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich? Er, muss man sich bewusst sein, ist nicht wirklich ein tibetischer Lama und Meister, der in dieser ganzen Tradition steht. Und die sich jetzt mit tibetischem Buddhismus auseinandergesetzt haben, mir zumindest ist das häufig auch fremd, das ist sehr opulent und farbig und hat manchmal fast ein bisschen auch einen religiösen, esoterischen Touch und so. Je nachdem, je nachdem wie man gewickelt ist. Mir wirkt das manchmal ein bisschen so. Und darum versteht er nicht zum Teil unter Hingabe nochmal ein bisschen etwas anderes, als wir es vielleicht auch verstehen. Und ich möchte es ein bisschen so für mich selber, vielleicht hilft euch das auch, ein bisschen auf das eingehen, was ich darunter verstand. Hingabe versteht er, um es einfach in Klammern zu sagen, wirklich eine Hingabe an einen eigenen Lehrer. Und die Hingabe geht wirklich sehr weit. Das ist dann wirklich der Guru. Das ist Guru-Yoga. Und egal, was der sagt und was er einem aufträgt, das zieht man durch. Mit einer unglaublichen Hingabe. Das ist die Meinung im tibetischen Buddhismus. Und sich das einfach bewusst ist. Das ist uns eher fremd. Für uns ein Guru und irgendein Hinterdreilaufen auch verblind und so. Das ist uns irgendwo zuwider. Also mir zumindest. Ihr euch vielleicht auch. Und darum ist aber, was ist mit Hingabe, ist im Kern und wirklich, wenn man es ganz ausdrücklich meint, dann wieder so etwas gemeint. Aber Hingabe, und wenn ich jetzt für zurückblende auf das, was ich jetzt in der Meditationsanleitung, wo ich ein bisschen viel diesmal geschwätzt habe, um das unterzubringen, das ist mir schon bewusst, das ist eher eine sehr vierte, textreiche Anleitung gesehen, habe ich so versucht, so es bewusst zu werden. Und das ist bei mir eigentlich so, dass ich mir überlege, hey, ich habe da für mich eine Praxis kennenlernen, wo, wenn ich so zurückschaue in meine letzten 10 Jahre, habe ich wirklich das Gefühl, die tut mir wirklich gut. Das ändert etwas in mir. Und ich habe das Gefühl, die Leute, die an den MBSR-Kurs kommen, denen tut es häufig auch irgendwie gut und euch ja offensichtlich auch, sonst wäre er nicht da. Oder? Das ist ja keine masochistische Veranstaltung, die man kommen muss. Das sind alle freiwillig. Ich hoffe, es tut euch gut. Und wenn ich mir das eben so überlege, und ich habe selber schon wirklich tolle Lehrerinnen und Lehrer begegnet, die mich irgendwie inspirieren, manchmal auch ein bisschen, ja, den Widerspruch bringen und so, aber wo ich irgendwie merke, hey, da kann ich wirklich etwas Spannendes lernen und mitnehmen. Und wenn ich mir das so wirklich bewusst bin, oder wenn ich aus also einem Buch lese von dem Tulku Urgyen Rinpoche und wirklich lese, was der so schreibt, bin ich manchmal wirklich, wirklich tief berührt. Es trägt wirklich etwas an. Also, wenn ich das Buch, 2 andere Bücher von ihm gelesen habe, habe ich häufig wirklich so fast wie Tränen gehabt. Also es ist so etwas von tief, was der da weitergibt. Er hat 2 Bücher geschrieben, Wie es ist, 2 fantastische Bücher. Das zweite ist leider vergriffen, aber das erste kann man noch kaufen. Das zweite wird nächstens aufgelegt. Das ist wirklich unglaublich, die Tiefe. Und wenn ich das so lese für mich und dann wieder das praktizieren darf, auch wieder vielleicht dort zum Teil euch wieder ein Stück weit auch nachbringen, dann merke ich, dass das wirklich einfach eine Dankbarkeit da ist. Und ich glaube, so eine Dankbarkeit und der Bewusstsein, das ist eigentlich ein Geschenk, das ich hier gekriegt habe und das ihr kriegt durch viele Lehrer und Vorträge. So eine Dankbarkeit führt zu einer gewissen Offenheit, der innerlichen. Mir geht es zumindest so. Wenn ich das Gefühl, ich habe das alles in mir selber erarbeitet, ist meins, ich habe mir das erarbeitet, ist das eine andere innere Haltung, als wenn ich sage, hey, ich habe da etwas wirklich auch geschenkt gekriegt. Da kommt so eine Dankbarkeit und das führt zu so einer Öffnung. Und ich finde, für so eine Praxis, und darum finde ich auch wichtig, das zu sagen, ist eben so eine Hingabe oder so eine Dankbarkeit etwas Entscheidendes, weil sie macht mich offen für das, was ich höre. Sie macht mich aufnahmebereit. So. Und das ist etwas ganz Wichtiges, wenn wir so praktizieren, am Oben oder am Morgen, dass wir uns das wird immer mal wieder auch vergegenwärtigen. Es ist nicht einfach selbstverständlich. Eigentlich ist das, und das wird in vielen tibetischen, also Anleitungen bewusst betont, also die Kultivierung von so einer Dankbarkeit. Nicht nur gegenüber einem Guru, sondern ganz grundsätzlich, dass man die Praxis hätte dürfen kennenlernen und dass man in einer Situation lebt, wo das überhaupt möglich ist. Viele Menschen können das gar nicht, weil sie keine Zeit haben, weil sie sich ums Nötigste kümmern, haben gar nicht Zeit und müssen, die müssen ihre Familie satt kriegen und sind auf der Flucht. Oder. Und wir haben den Luxus, wir können das. Wir können uns mit so einem schön geistigen Anführungszeichen heute oben mit so einem Thema verbringen. Das ist nicht einfach selbstverständlich. Und es geht so ein bisschen in die Hingabe und Dankbarkeit hinein und das macht ihr offen. Und führt auch dazu, wenn ich nicht zu einem Danke sage, zu etwas, dann sage ich ja, wird zu etwas oder zu jemandem dankbar. Ich habe das nicht, es ist nicht mein Verdienst, dass ich es habe, ich habe etwas gekriegt. Und das führt so ein bisschen, und das ist ein zweiter Aspekt, neben dieser Öffnung, es führt ein Stück weit unsere Selbstzentrierung raus. Ich ist ja mein Ding, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt Achtsamkeit, ich bin schon ein super Sieg. Wir dürfen schon dankbar sein, dass wir das sind und uns das erschaffen, die Praxis. Aber die Gefahr bei so einer ein bisschen achtsam und Gewahrsamspraxis ist immer ein Stück weit, dass es zu einem Ich-Projekt verkommt. Nur ich muss mich da selber verbessern, ich muss effizienter werden, ich muss gewahrer werden, ich muss gelassener werden. Ich. Also ich habe mich primär im Fokus. Und wenn ich Danke sage, merke ich, ja, nicht nur ich habe es erarbeitet, auch ein Stück weit, aber ich habe es auch wirklich geschenkt gekriegt. Also es führt zu so einer Öffnung. Und für zu einer stärkeren Ausbrechen, aus einer möglichen Ich-Zentriertheit in so einer Praxis ist, wenn ich mir bewusst werde, ringsum, wenn wir hier umschauen, wir sind ja nicht alleine heute so oben hier, ich schwätze nicht in einem leeren Raum, sondern ihr seid hier und schaut mich an und links und rechts hat auch Leute, die auch zuhören. Wir sind mit dieser Praxis wirklich nicht alleine unterwegs. Also es gibt offensichtlich, zumindest die, die hier sitzen, andere Menschen, die gleiche Bedürfnisse haben. Und wenn man das so zurück euch erinnert, in der Mitte vom Kurs, wenn ihr euch nicht mehr erinnert, habe ich so immer Ziel vorgelesen. Ich tue immer Vorstellungsgespräch oder so ein Vorgespräch vom MBSR-Kurs, frage ich immer, was sind so wie zu eure Ziele? Und die schreibe ich mir immer auf. Und ich mache immer alle auf eine Liste und in der Mitte vom Kurs so gerade ein bisschen schauen, wo stehen wir eigentlich, lese ich euch die nochmal so vor. Mögt euch vielleicht erinnern. Und wenn euch dort wieder zurückerinnert, sind eben ganz viele Punkte wiederholen sich. Und das ist eigentlich von Kurs zu Kurs so. Es sind immer ganz ähnliche Ziele und Wünsche. Möge ich eben gelassener sein, möge ich nicht so in meinem Leben praktisch unbewusst verleben, möchte ich mehr. Ich möchte mehr feststellen, wie geht es mir eigentlich. Ich möchte mich können auch ein Stück weit abgrenzen und sagen, was ist meins, was brauche ich wirklich. Ich möchte einfach bewusster sein. Ich möchte herausfinden, was tut mir wirklich gut. Ich möchte nicht so praktisch außer mir leben, so ohne meine innere Mitte und solche Punkte. Ich möchte gelassen sein, ich möchte weniger Stress haben. Ganz viele so Punkte. Das wird dann auch eher speziellere Punkte, jemand, der kommt, weil er schwer krank ist oder krank gesehen ist. Oder ich möchte können mit Endlichkeit besser umgehen, weil vielleicht jemand gestorben ist oder selber eine Krankheit hat, die einem die Endlichkeit bewusst macht. Also, es sind immer so ähnliche Themen. Und wenn man das eben so vorliest und ich mir das auch zusammenstelle, wird mir immer wieder dort ganz deutlich bewusst, hey, es ist wirklich, es sind alle wegen ganz ähnlicher Sachen da. Und es geht ganz vielen und mir auch gleich. Und auf dieser Ebene sind wir auch eigentlich mit den Menschen, die jetzt da sind, aber auch gerade mit denen, die uns besonders auf die Nerven gehen, auch verbunden, weil die möchten eigentlich auch das Gleiche. Es gibt, glaube ich, keinen Menschen, der per se das Ziel hat, er will nicht glücklich werden. Aber ich habe noch keinen kennengelernt. Er hat vielleicht ein bisschen eine komische Art, um glücklich zu werden, und eine, die vielleicht mehr auf die Nerven geht, mir nicht entspricht. Das ist schon möglich. Irgendwie wahnsinnig laut Musik los um 12 Uhr Nacht in einer Mietwohnung. Das ist dem sein Glück und mir nicht so und. Aber es gibt wieder gewisse Widersprüche. Aber im Kern möchte jeder Mensch so eigentlich Leid vermeiden. Und um das geht es ja in dieser ganzen buddhistischen Tradition. Wie kann ich eigentlich das, was Leid schafft, vermindern. Und insofern sind wir auf dieser Ebene alle Menschen und sogar eigentlich alle auch wahrnehmende Wesen, vermutlich auch dir. Ich glaube, mein Hund und mein Katz, ob die würden dem so Glück sagen, wenn sie könnten schwätzen, wahrscheinlich nicht, aber die wollen einfach, dass ihnen wohl ist, dass sie voller Fressnapf haben, dass sie da rechtzeitig ausgeführt werden und dass sie sich im Garten wälzen und so. Also auch die haben eigentlich einfach Wohlbefinden, so innerliche Integrität haben sie zum Ziel. Da sind wir uns eigentlich sehr ähnlich. Und wenn ich mir das so bewusst mache, am Anfang von meiner Praxis oder immer wieder, führt das eben eigentlich nochmal dazu, dass ich so ein bisschen aus einem allfälligen Ich-Projekt nicht vielleicht völlig aussteige. Das ist ja nicht nötig, weil es geht auch um mich in dieser Praxis. Oder? Schlussendlich geht es im Kern darum, dass wir irgendwann einmal erleuchtet werden. So, das wäre schon. War schön. Und jeder kann nur für sich selber erleuchtet werden, ein Stück weit. Also das kann man nicht für einen anderen machen. Von dem her ist es auch immer wieder auch der Praxisweg, wo wir machen, einen Weg für uns, aber gleichzeitig eben auch eigentlich für andere. Es strahlt immer auf andere. Und das ist in dem Widmungstext, den ich hier unten auf der ersten Seite drauf habe, kommt das wieder so ganz stark zusammengefasst. Das habe ich am Ende von dieser kurzen Meditation jetzt euch erzählt. Ich sage es vielleicht nochmal, der erste Satz: Mögen alle fühlenden Wesen, also da sind eben auch Tiere eingeschlossen, alle fühlenden Wesen glücklich sein und die Ursachen des Glücks besitzen. Ich habe nebendran geschrieben, am Achtsamkeitstag bin ich auf die vier Unendlichen eingegangen, mögt ihr euch vielleicht noch erinnern, die vier Unendlichen, die vier Apamanyas. Und das ist der erste Teil von diesen Unendlichen, nämlich liebevolle Güte. Eigentlich wünschen wir das allen, uns selber, aber eigentlich auch allen, zumindest denen, die uns noch sind, möchtest du glücklich sein? Mögen meine Frau, meine Mann, meine Eltern, meine Kinder, meine Arbeitskollegen, mögen wir glücklich sein? Das geht eigentlich, mögen wir glücklich sein. Und das Zweite ist, das ist eigentlich fast ein bisschen die andere Seite von der Medaille, mögen wir alle frei von Leid und dessen Ursachen sein. Wenn wir eben leiden und wir sehen jemanden leiden, bei eigenen Kindern oder bei Menschen, die uns nach sind, fällt uns dann ganz leicht, wenn es denen nicht gut, dann leiden wir manchmal mit oder haben zumindest Mitgefühl. Es schmerzt uns tief innerlich. Man möchte sie eigentlich glücklich sehen. Ich das Lied können von ihnen nehmen. Klingt uns häufig leider nicht. Kann es nicht. Aber wir schwingen wie mit in diesem Mitgefühl. Das ist die zweite unendliche innere Einstellung. Die hat keine Grenzen. Es ist auch ein Mitschwingen ohne Bedingungen. Wenn unsere kleinen Kinder fällt uns das ganz leicht. Wir haben das damals auch am Beispiel von einem kleinen Kind gemacht. Wenn ein kleines Kind umgeht und heult oder ist tot unglücklich oder hat Angst, da schwingen wir automatisch mit. Das ist nicht irgendwie nur erst, wenn du denn das und das gemacht hast, habe ich Mitgefühl mit dir. So etwas fällt uns gar nicht ein. Es ist automatisch eigentlich eine verströmende Weite da, Mitgefühl. Das ist also der zweite Wunsch da, wo eigentlich der zweite Unendliche wird zusammenfasst. Mögen wir stets von der wahren, leidfreien Freude erfüllt sein. Es gibt nicht eine Freude, wir können uns in irgendetwas freuen. Es ist auch wunderbar an allem, wo man sich freut. Aber vieles, an dem wir uns freuen, ist sehr schnell vergänglich, kann auch in ein anderes wiederkehren. Und die Freude, da geht es wirklich um eine Freude über so einen inneren, befreiten Gefühlszustand. So, sich an dem Praxis freuen. Das ist eigentlich nicht irgendwie bedingt gross, sondern hat eine innere Weite. Also mögen wir wirklich einen Zugang finden zu einer wirklichen, tiefen Lebensfreude, kann man eigentlich sagen. Und das wäre mit Freude. Sich mit jemandem mitfreuen. Es tut unglaublich gut, wenn man sich wirklich kann, innerlich mit jemandem einfach mitfreuen. Ohne irgendwie Neid und Eifersucht. Einfach freuen, es ist toll, dass du kannst mit dem Velo jetzt fahren alleine. Oder das erste Mal in die Schule gehen oder irgendwas. Dort haben wir eine spontane Freude, die ist nicht nur, könnte ich doch auch selber in die Schule gehen bei einem kleinen Kind. Das ist nie absurd. Oder ich bin eifersüchtig, dass du dich kannst, deine Schuhe zubinden. Nein, das fällt uns gar nicht ein. Oder? Also, es ist einfach eine offene Mitfreude. Wenn wir das ab und zu und spüren, merken wir, das ist eine unglaubliche, schöne Freude. Das gar nicht irgendwie triebt. Es geht um so eine Art von Freude. Und der letzte Satz ist, mögen wir frei von Bevorzugung, Anhaften und Ablehnen in großem Gleichmut verweilen. Also nicht von unseren Begehren angezogen sein, häufiger nur Sachverlieb oder von all unseren Aversionen, sondern eigentlich das, was uns nervt und das, was uns aber auch anzieht, eigentlich mit einem gleichen Mut erleben. Das ist Gleichmut. Ich kann nicht das eine oder andere stärker betonen, sondern ich versuche, mit einem gleichen Zustand zu erleben. Das wäre so das, wo wir uns wirklich verbunden können fühlen und das wird dann Mitgefühl zusammengezogen eigentlich. Das wäre so ein Wunsch, eigentlich möge unsere Umgebung, mögen sie die Eigenschaften eigentlich haben. Und wenn wir das machen, führt das eben von so einer eigenen Nabelschau ein Stück wieder weg, obwohl wir immer eingeschlossen sind. Ich wünsche nicht nur den anderen, das ist mir ganz wichtig. Auch ich selber leide, ich kann mit mir Mitgefühl haben. Heute ist wirklich ein mühsamer Tag, ist auch einer gesehen übrigens. Also, also kann ich da durchaus Mitgefühl haben mit mir und meinen Arbeitskollegen, die da ist. Also ja. Es ist wirklich auch angebracht, also wirklich Mitgefühl. Ja. Es ist heute einfach nicht so der Hitze. Gut. Also nicht nur für andere, wichtig auch immer für uns. Aber eben nicht nur für uns, auch für andere. Das ist wie beides. Und wenn wir die beiden so Sachen haben, so eine Dankbarkeit, vielleicht auch eine gewisse Hingabe, je nachdem, was wir für Lehrerinnen und Lehrer haben, und das auch, oder auf so einen wichtigen Autorin, einen Autor, der uns etwas geleitet hat, das wird auch schon gehabt, wenn wir etwas gelesen haben und wirklich dankbar gewesen sind, dass sie das gelesen haben oder gehört haben von jemandem. Dass wir so eine, die beiden so Eigenschaften eigentlich nicht den Grund legen. Die schaffen, und darum ist das hier null, eine dankbare, hingebungsvolle Verbundenheit, die schafft wie so eine innere Weite, ein inneres Klima, eine innere Atmosphäre. Und wenn wir so in dieser Atmosphäre dann weiter praktizieren, hat das eine völlig andere Qualität. Und, das ist dann das, was der Thul Kurkien Rinpoche auch sagt, erst dann oder mit diesen Qualitäten zusammen hat das wirklich auch so eine auf Dauer so eine transformierende Kraft. Das ist wie eine wichtige Grundingredienz, die dazukommen soll. Und darum habe ich diese Punkte vorne dran. Und wenn ich jetzt vielleicht nochmal ein bisschen zurückschaue auf das, was wir hier gemacht haben. Wenn ich so ein inneres erinnere, und das kann ganz kurz gehen, wenn ihr euch einfach an ein paar Sachen einfach auch schön, dass ich jetzt hier sitzen kann, bin dankbar für die Möglichkeit und ich sitze für mich, aber auch so für meine Nächsten zumindest, möge das auch denen gut gehen. Es sind nicht nur ich, der jetzt wieder träumlichen Tag hatte, sondern andere auch. Ich bin nicht alleine mit dem, was mir da passiert. Es geht anderen gleich. Auch andere haben Leid an etwas oder sind gestresst wegen etwas. Ich bin mit dem überhaupt nicht alleine. Manchmal haben wir das Gefühl, ich bin da einfach völlig im Seich. Und allen anderen geht es gut. Und wenn ich mir das wirklich überlege, geht es im Kern allen Menschen eben ähnlich. Und das schafft so einfach eine Offenheit und Verbundenheit. Wenn ich mir das kurz vergegenwärtige und dann sage, okay, und jetzt, bevor ich jetzt, wenn ich jetzt am Morgen, der Morgenpraxis einsteige, möchte ich in den Tag einsteigen, nicht schon in dem Gejuffel und in dem Pressure, wo ich vielleicht den ganzen Tag bin. Die meisten von uns haben relativ volle Tage, weiss ich noch, oder was ihr so arbeitet und macht. Auch die pensioniert sind, haben es oft streng, aus irgendeinem Grund. Also, ist nicht einfach so. Wir alle haben irgendwie volle Tage. Wir sind gefüllt mit dem, was wir machen. Meinen machen zu müssen oder was man zumindest antritt zu machen, irgendwie so einen inneren Load haben wir immer. Und wenn man so am Morgen zuerst, bevor man eigentlich so startet, in dem Moment ist, so einen Moment sich schenkt, und das kann auch ganz ruhig sein, viel kürzer, was wir jetzt gemacht haben. Einfach, bevor ich die Aktivitäten aufnehme, versuche ich wirklich einmal, all die Aktivitäten wie noch einmal so neben mitstellen. Und Aktivitäten, wenn man sich das überlegt, sage ich jetzt meine E-Mail schreiben oder meine Gespräche, die sind verbunden mit meiner Rolle als Leiter zentraler Dienste im Clara-Spital. Die sind verbunden mit dieser Rolle. Oder? Wenn ich die Rolle nicht hätte, würde ich für irgendein anderes Mail schreiben. Das ist mit dem verbunden. Und meine Rolle vielleicht am Morgen oder am Abend irgendwann mit meinen Söhnen oder mit meiner Frau zu schwätzen und Kontakt haben, ist mit meiner Rolle verbunden als Vater oder Partner. Und wenn ich die Rolle nicht hätte, wäre allein, hätte ich die nicht zum Schwätzen. Also, eigentlich alles, was wir machen, ist mit einer Rolle, mit einer Aufgabe verbunden, die uns auch wert ist und wichtig ist. Und bevor ich aber vielleicht, und die Rolle und all das, was zu tun ist, die führen dazu, dass unser Tag aber auch so voll ist. Und darum ist es wieder mal gut, für einen Moment einfach so wie die Rolle so mal einfach zu deponieren, bevor ich sie aufnehme und dann mich wieder reingehe. Und wir können den Kreis eben auch so sehen. Darum habe ich so ein bisschen das Bild gebraucht von einer Sandburg. Ist mir dann plötzlich reingefallen, ist mir so ein bisschen, also wenn ich so sitze am Sand und ich mache mir ringsum, mache ich mir so ein bisschen einen kleinen Wall. Und dann sitze ich in meiner Sandburg. Und eigentlich kann ich sagen, ich ziehe ein bisschen wie eine, für einen Moment so einen Gewahrsinnskreis um mich herum. Und in diesem Gewahrsinnskreis sitze ich für einen Moment einfach für mich. Ich tue wie innehalten. Und ich komme in Kontakt mit so einem einfach Sein ohne all die Aufgaben, die mir Freude machen, aber manchmal auch nicht. So. Für einen Moment bin ich einfach ohne die Rolle. Wie wäre es, ohne die Rolle, ohne die Aufgaben zu sein? Das ist das, vielleicht noch, wo wir im letzten Jahr, die Wagen zu einer an Achtsamkeit zu oben sind, dort haben wir auch so einen Zyklus gehabt und dort habe ich es an einer Lehrrede ausgeführt, dass so sein, wo eigentlich so ein Erleben von einfachem Sein, nicht mehr streben nach irgendetwas, nicht mehr von etwas weg, nicht mehr zu etwas hin, ist für Buddha damals der Ausgangspunkt gewesen für seine Erleuchtung. Er hat gesagt, der Zustand, den ich hier erlebt habe, als kleiner Bub, und er sich daran zurückerinnert hat, hat mich plötzlich gefragt, was ist eigentlich der Zustand, der kommt daher? Und es geht eigentlich für einen Moment am Anfang des Tages ein bisschen in so einen Moment zu kommen, ohne alles werden und tun und irgendwo hingehen. Und das geht es eigentlich. Und für das muss ich wieder mir einen Schutzkreis ziehen, so mit Achtsamkeit und Quasi. Und wenn Gedanken kommen und Pläne, die mich beschäftigen, sagen, ja, die dürfen kommen, nachher dann, wenn ich im Geschäft bin oder am Einkaufen oder was auch immer. Dann, ja. Aber jetzt im Moment möchte ich für einen Moment 5 Minuten einfach für mich sein. Und um das geht es in dem einfachen So-Sein, einen Moment. Noch niemand sein. Oder? Es ist auch gut darum versuchen, wenn ich all das, was mich so zieht und stoßt, auf der Seite lasse, merke ich, kommt automatisch eine Entspannung, weil es ist gar nicht mehr da, wo mich eigentlich zieht und trifft. Und es geht einfach darum, so weit mir das möglich ist, ist uns häufig auch nicht möglich, weil wir sind schon irgendwie angeregt und es belastet uns, was kommt. Aber einfach so weit es uns möglich ist, ein Stück weit entspannter zu werden am Morgen. Und seit ich das mache, das wird noch eine gesamte Erfahrung, merke ich einfach, dass die Zeit am Tag viel länger wird. Ich habe auf einmal Zeit, hey, es ist 2. Ich habe gedacht, es ist schon, es müsste doch eigentlich schon 4 sein, aber es ist eigentlich erst 2. Ich habe wirklich das Gefühl, es ist Zeit. Ich habe, der Tag dehnt sich wie, wenn ich anfange. Das ist noch ein Nebeneffekt, den ihr vielleicht auch könnt erleben könnt. Und der Freiraum, der noch da ist, ein Stück weit geniessen, das wäre so der Anfang. Und das eben nach der Vorarbeit oder der Vorbereitung von einer Öffnung und von einem Verbundensein mit anderen. Und dann der zweite, das haben wir heute so oben auch gemacht, dann so eine innere Ausrichtung, ja, okay, wenn ich mir so überlege, warum mache ich eigentlich die Praxis? Ah, ich möchte vielleicht ein Stück weit präsenter werden in meinem Tag. Ich möchte nicht so schnell aufbrausen. Ich möchte mich nicht so in meine Abwertungsspirale verwickeln. Immer wieder mache ich meine Arbeit und das ist nicht gut schwer und das hättest du noch machen sollen. Oder immer wieder kommt so der innere Antrieb und zu merken, hey, eigentlich möchte ich das ein Stück weit auflösen, so die innere Spirale, wo jeder von uns irgendeine Form hat. Dass ich mir das nochmal, ach, was möchte ich? Ich möchte eigentlich ein Stück liebevoller sein heute mit mir. Und wie könnte ich das jetzt konkret, das wäre der nächste Schritt, das ist eigentlich so mein inneres Anliegen, das ist so der Kompass, den ich eigentlich so über die Dauer von meinen Tagen annehmen möchte. Sich wieder kurz an das erinnern, was sind eigentlich so die Punkte, wo möchte ich eigentlich annehmen. Und dann aber ganz konkret überlegen, okay, jetzt in dem Tag, der kommt, jetzt habe ich ja zum Glück wieder so einen Tag, wo ich kann schauen kann, ob ich das arbeite. Und mir dann wirklich überlegen, wie mache ich das konkret. Und 2 Beispiele, ganz konkret. Und wo sind vielleicht auch ein bisschen Hindernisse? Auf was muss ich aufpassen? Wo gehe ich drüber? Ich kenne ja meine Fallstricke, kennt jeder von uns am besten. Oder wo muss ich ein bisschen schauen? Und dann überlege, okay, so mache ich es. Und gehe dann nach dieser kurzen Meditation eigentlich so mit einem kleinen Ausrichtung und aus dem einfachen Sein raus in all meine Aktivitäten. Das wäre so am Morgen. Und es hat eine ganz andere Qualität. Ich kann mir mal überlegen, wenn er zuerst aufsteht und dann fängt er schon an, oh, da liegt noch etwas um, er rast zusammen und da noch, und den Hund noch machen und dann das Morgen machen und dann, ah, da liegt noch eine Rechnung um, Loch in die rast, leg sie ab und dann, oh, die Wäsche sollte noch arbeiten, wenn noch die Wäsche rast arbeiten und dann, und dort ist noch staubig und so. Und wenn ich das so anfange machen, dann merke ich irgendwie, am Wochenende nach 3 Stunden, hey, hast du eigentlich nachhocken wollen, oder? Also, es ist schon der halbe Morgen rum und eigentlich bin ich schon permanent irgendetwas am Garten etwas machen und hier etwas machen und hier einkaufen. Und dann gönne ich mir vielleicht, wenn ich es dann schaffe, so eine Ruhezeit. Wenn ich aber sage, nein, bevor ich jetzt anfange, eigentlich ist es eine Umkehrung von zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oder? So ticken wir ein Stück weit. Oder? Also zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen. Eigentlich ist es die Umkehrung. Zuerst Vergnügen und dann die Arbeit. Nämlich wirklich aus dem Vergnügen, aus dem einfach können so sein, raus und aus der Entspannung raus in die Arbeit gehen. Das ist eine völlige Umkehrung von der inneren Ausrichtung. Das macht etwas. Das wäre eigentlich hier die Anregung dazu. Und das einfach so sein kann, ganz kurz sein. Nicht eine halbe Stunde, denkt ich keine Zeit am Morgen, eine halbe Stunde. Es kann 5 Minuten sein. Und je gibter Sinn, desto schneller kann ich auch ganz kurz in das hineingehen. Und dann ist in den 5 Minuten die Aktivität gehen. Das wäre so die Idee. Und nach der Vorbereitung eben von dieser inneren Öffnung. Und dann während dem Tag sich zurückerinnern, wie es in der Mini-Pause steht. Und dann am Oben wieder einen Rückblick. Und sich wirklich nochmal auch wieder in den Rückblick einsteigen, den ihr hier seht, im Bewusstsein darum, für was mache ich das und in was für eine Gemeinschaft mache ich das. Und das ist eigentlich so das, was als zusätzlich zum letzten Mal dazukommt. Wie der Kreis von meiner Praxis und von meiner Optik ein Stück weit zu öffnen. Und ich finde die 4 Sätze, wo die eben 4 Unendlichen eigentlich zusammenfassen, finde ich, bringen es eigentlich wirklich wunderschön auf den Punkt. Und die können vielleicht auch ein bisschen abwandeln zu eurer, wie das euch vielleicht auch leichter zu merken ist. Aber es ist ein ganz klassischer Wunschkanon, wo eigentlich die 4 Grundhaltungen in einer Grundhaltung wirklich auf den Punkt bringt, die 4 Unendlichen. Und vielleicht die einbauen in eine neue Praxis oder nicht. Insgesamt soll die Idee, die wir jetzt haben, die wir jetzt heute oben ein zweites Mal ein bisschen vertieft haben, soll einfach für euch nicht das denken, jetzt muss ich das hier nachbeten, weil wir das jetzt heute oben gemacht haben, sondern soll eine Anregung sein für euch zu überlegen, wie könnt ihr ganz konkret, und das ist der Auslöser gesehen für den letzten oben, die Frage, wie könnte ich ganz konkret jetzt nochmal meine Praxis gestalten? Wie könnte so etwas aussehen? Und die wichtigen Elemente, ob die jetzt so sind oder ob ihr sie irgendwie anders füllt und füllt sie wirklich auch für euch anders, wenn euch das nicht so entspricht, das wäre einfach eine Idee. Die wichtigen Elemente, die ich darin finde, ist erstens eben eine innere Verbundenheit schaffen. Die Praxis ist nicht dazu da, mich abzugrenzen in meiner Achtsamkeit und schön für mich sein. Oder? Möglichst ich. Und ich will achtsam, ich möchte mich selber zu spitzen und da die anderen. Die Praxis bringt erst etwas oder eine Kraft, wenn sie in Verbundenheit ist. Wenn sie mich in eine größere Verbundenheit hineinführt. Und die Sätze und die dankbare, hingebungsvolle Verbundenheit, die hilft dazu. Das ist für den ersten Punkt. Also meine Praxis, glaube hat dann oder eure Praxis hat sie eine Kraft oder ist heilvoll, wenn sie so zu einer größeren Verbundenheit führt. Und diese Sätze können euch dabei helfen, vielleicht haben aber andere, die euch dabei helfen. Das Zweite ist, ich denke, es sollte wirklich in dieser Praxis, das sollte nicht ein Krampf sein, ist manchmal trotzdem. Also es ist auch Arbeit, das müssen wir gar nicht wegdiskutieren, das haben wir letztes Mal, haben wir das miteinander gehabt? Ja, es ist ein Commitment. Wenn ich mich da nicht dran mache und dran bleibe, ändert sich nichts. Ich muss mich ein Stück weit auf das einlassen. Also ist ein Stück weit auch ein Kampf. Aber sie sollte auch immer wieder in so eine, und gerade auch mit sich selber liebevoll in Entspannung führen. Es sollte auch wirklich die Meditation sollte eine gute Freundin für einen sein. Nicht irgendwie da durch den Anpeitschen. Dann ist es falsch. Und darum ist da das einfach sein, oder versuchen, entspannt zu sein, ist wirklich etwas, wo man schauen sollte, dass wir das immer wieder in unserer Praxis für das Ort haben. Und ich weiss schon, wenn ich manchmal dann sage, jetzt versuchen wir so entspannt oder in einer größeren Entspanntheit zu sitzen, ist es vielleicht zum Teil extrem anstrengend für euch. Erstens, weil es vielleicht nicht so angenehm ist zu sitzen, wenn ihr jetzt gerade sitzt. Zweitens, weil euch so etwas nervt vom ganzen Tag, dass ihr also Entspannung nicht gross wahrnehmen könnt. Und überhaupt einfach, es ist mir alles zu eng und zu heiß und einer stinkt zwar und ich habe gar nicht Lust, mich zu entspannen. Oder? Es geht immer darum, mit dem, was gerade ist, können Sie mit dem Grad für Entspannung und vor allem dem bisschen, was es vielleicht verändert. Schon mal das wahrnehmen. Ah, jetzt, ich habe jetzt vor 5 Minuten angefangen. Manchmal bin ich vielleicht auch nervöser. Dann muss ich vielleicht schauen, mache ich es korrekt. Wie könnte mit mir in jedem Fall sein? Aber in der Regel führt es doch zu einer gewissen Entspannung. Und schon die Entspannung, auch wenn sie nur nicht die grosse Entspannung ist, die ihr für euch vielleicht wünscht, dann ist trotzdem schon das wertschätzen und sehen. Und spüren auch vor allem, spüren, ah, da ist eine gewisse Entspannung und das ist ein bisschen ruhiger. Und ich kann schon ein bisschen besser einfach sitzen und es zieht mich nicht dauernd zum Aufstehen. Und ich merke, das klingt mir ein Stück weit. Es ist nur, wenn ihr dann Raum geht, tut es wie selber vertiefen. Also das ist ganz wichtig. Entspannung in der Praxis. Entspannte Praxis. Das ist das Zweite. Neben dieser Verbundenheit. Und das Dritte ist dann wirklich auch, so aus dieser Praxis heraus sage ich, ja, was heisst das jetzt für meinen heutigen konkreten Tag? Ich sitze nicht auf den ganzen Tag entspannt auf meinem Küssi und Schemel da oben und nein, dann irgendwann gehe ich dann ins Büro oder habe sonst Zeug zu tun und ihr auch. Wie trage ich das ein Stück weit, so weit es halt möglich ist, konkret in meinen Tag? Und wenn ich das mir am Morgen schon ein bisschen überlege und am Oben vielleicht auch zurückschaue, dann wird das wie so eine, hilft das ein bisschen, so eine Glas ins Geflecht durch meinen Tag durch zu weben. Und um das geht es schlussendlich, dass es nicht einfach eine Übung ist, die im stillen Kämmerchen eine Auswirkung hat, sondern auch in unserem Alltag, in unserem Umfeld. Und am Oben ist auch ganz wichtig, C, das steht dort, meinte ich, ja. Wo war es schwierig, wo war ich getrennt, aber ganz wichtig, im Punkt 2, wertschätzen das, wo man glücklich ist. Normal sind wir gestrickt, ich bin zumindest so gestrickt, ich sehe häufig nur das, was nicht gut ist, wo ich noch besser werden könnte. Aber das ist nicht motivierend. Braucht es zwar auch, das ist eher, schon wieder. Aber wenn ich mir sage, hey, ich habe mir vorgenommen, in diesem Gespräch ein Stück weit bewusster zu werden. Morgen habe ich zum Beispiel eine Verhandlung mit Versicherer. Da weiss ich jetzt, okay, das ist mein Projekt für morgen. Also wie gehe ich in das Gespräch? Und dann, wenn ich am Oben ist mir das Gespräch glückt oder nicht glückt, das sehen wir dann. Und dass ich aber mit dem schaue, okay, welches Element ist glückt? Für das ist nicht das ganze Gespräch gut gewesen oder nicht das Projekt ist gut gewesen, aber dort ist mir für einen Moment glückt, aha, mich wahrzunehmen, das ist mir doch jetzt eigentlich wichtig. Und etwas anderes zu sagen, als ich es für sonst gesagt habe. Wenn ich das nicht vorher überlegt habe. Und so die kleinen Glasinsplitter, die mir glückt sind, am Oben wertschätzen. Wenn ich das mache, kriege ich Freude, weil es ist mir jeden Tag gelingt mir irgendetwas. Immer. Ja. Es ist nie einfach alles Versagen. Es gelingt mir immer etwas. Und wenn ich das so stärke und führe, zoom in meinem Glas, gibt mir das Kraft und Freude, für am nächsten Tag dran zu bleiben. Das ist das Dritte. Also, wenn man das Erste ist, Verbundenheit, es ist keine trennte Praxis, sondern soll mich in eine größere Verbundenheit fühlen mit mir und mit anderen. Es sollte dazu führen, dass ich in eine größere innere Entspanntheit und Lockerheit kann finden. Und ich sollte immer so praktizieren, dass mir das auch in der Praxis ein Stück weit möglich wird. Und aus dieser so größeren Entspannung und Lockerheit heraus im Tag das zu wirken zu lassen. Und das, was man glückt ist, am Schluss auch wertschätzen. Das wäre so für mich, sind sie die zentralen Punkte von einer guten, im Sinn von heilsamen Praxis, dass sie einen irgendwie innerlich weiterbringt und auch wirklich gut tut. Und wie ihr das ganz konkret ausgestaltet, zu welchem Zeitpunkt im Tag und mit welchen Sätzen und wie ihr das gestaltet, das ist jedem an euch. Da hat jeder seinen Stil und seine Vorlieben und damit ihr herausfindet für euch, wie mache ich das am besten. Aber so diese Ingredienzien, die sollten dabei sein. Darum sagt das auch der Tulku Urgyen Rinpoche, die zwei Ingredienzien, die für ihn ganz wichtig sind. Um es nochmal zu sagen, um es auf den Punkt zu bringen, wir brauchen Hingabe zu erleuchteten Wesen, die schon ein bisschen weiter sind, vielleicht auch als wir, die uns Inspiration sind. Und Mitgefühl für solche, die es nicht sind. Wir nehmen alle zusammen. Ich zumindest. Mitgefühl haben, ja, wir sind unterwegs und das wertschätzen, wenn wir unterwegs sind. Das war also das, was ich nochmal wollte. Nochmal zu dieser Praxis noch ein bisschen vertiefen, so ein bisschen Schwerpunkt setzen. Und damit höre ich jetzt auf. Jetzt sind so die 35, 30 Minuten rum. Und ich denke, es wäre jetzt Gelegenheit, und es würde mich auch freuen. Es bringt häufig etwas. Ich merke das selber, wenn ich am Vortrag bin, ich denke, ja, ist mir alles klar. Und dann fragt irgendjemand etwas und dann manchmal kommt eine gute Antwort, manchmal nicht so eine gute, weiß ich jetzt auch nicht. Aber häufig bringen Fragen etwas weiter. Also dass man vielleicht irgendwie jetzt noch eine Gelegenheit für Fragen von euch, vielleicht für Ergänzungswünsche zu dem, was ich gesagt habe, vielleicht aber auch zu dem, was ihr mit dieser Praxis erfahren, mit der ein bisschen unterwegs seid, in den letzten Wochen erlebt habt. Ja, also es ist offen für Fragen, Bemerkungen, Ergänzungswünsche.
Ich habe gerade etwas, was ich nicht verstanden habe. Du hast gesagt, wenn du am Morgen das so praktizierst, dann hast du plötzlich viel mehr Zeit.
Ja. Also, das hast du nicht verstanden. Also ich kann nicht sagen, ich habe nicht mehr Zeit. Also
da kann ich dir viel länger vor.
Ja, ich habe das Gefühl, also ich habe das Gefühl, es tut sich mehr wie Zeit dehnen. Merkt ihr vielleicht auch, also wenn geht mir Zeit möglich, wenn geht sie sehr schnell vorbei. Ist eigentlich dann, also ich kann es einfach für mich sagen, wenn ihr schaut, ob es für euch anders ist, dann bin ich praktisch immer schon im Vorwärts planen das und dann das und dann das. Ich bin dann eigentlich schon in Gedanken beim Übernächsten und Übernächsten. Oder? Wenn ich jetzt noch bei dem E-Mail denke, aber schon, es sollte eigentlich schon in der nächsten Sitzung sein, bin schon wieder zu spät und nach der Sitzung kann ich dann das machen.
Ja,
oder?
Ja, ich habe es schon verstanden.
Wenn ich so in diesem Vorwärtsmodus bin, und das hat so etwas Hamsterradartiges, oder so, so eine Mühlenartig, ich bin so wie eine Dampflok.
Oder so.
Immer hinter drei ein Stück, genau. Und, so. Und wenn ich mich jetzt in die Loki am Morgen, einfach bevor sie voll eingeheizt ist, oder? So wirklich das Gefühl, sie ist noch nicht eingeheizt. All die Ingredienzen, die es braucht, nämlich all die Pläne und all das, was ich machen muss, das ist wie Kohle, die ich dann reinschaufle, das muss ich dann machen, ich muss ja irgendwie verarbeiten. Und für einen Moment, so der Zustand von der noch nicht angeheizten Loki, um das Bild so zu genießen. Das wäre so. Und wenn ich das mache, kann ich irgendwie wie eine andere Perspektive auf den Tag. Bei mir tut es wirklich wieder Tag und Zeit wie verlängern. Vermutlich will ich ein Stück weit weniger schnell in das kommt dann schon rein, aber irgendwie ein Stück ist langsamer. Bei mir hat es zumindest in der letzten Zeit auch nicht immer, aber ich habe das bei mir so ein bisschen gesehen, es hat für mich so ein bisschen die Wirkung. Und es ist für mich noch logisch nachvollziehbar, warum es so ist. Wenn man darüber nachdenkt. Ja. Das habe ich gemeint damit.
Dankeschön. Hat es vielleicht auch noch damit zu tun, dass du so ein bisschen die Illusionen aus dem Weg räumst? Ja, das hat alles Platz. Also, weißt du, wenn ich mir bewusst werde, ich habe den Tag vor mir und dann am Morgen ist das und dann ist das und dann ist das, dann merke ich auch die Begrenzung vom Tag, oder? Und manchmal geht es dann mir so, dass ich das Gefühl habe, ja, das mache ich heute alles, oder? Und dann so bin ich wieder so und denke, natürlich hat es nicht gelenkt, logisch. Also vielleicht ist das auch noch ein Faktor, wenn man den Blick drauf tut.
Wir müssen wirklich schauen, wie es bei euch wirkt. Das ist nicht so ein bisschen ein Forschungsprojekt, oder? Also wenn das ist auch spannend an dieser ganzen Praxis. Es ist ja eigentlich ein Schaffen mit dem eigenen Beobachten, wie wirkt was auf mich. Oder? Und schauen wir mal, wie das wirkt. Vielleicht hat es tatsächlich die Wirkung bei dir, dass du vielleicht realistischer wirst in deinen Tagesplänen. ist bei mir leider häufig nicht so der Fall.
Bei mir wahrscheinlich auch nicht.
Aber ich will mal drauf schauen. Ich will auch mal drauf schauen. Ja. Vor allem ist aber wichtig, das ist vielleicht noch das Entscheidende. Insofern stimmt es vielleicht doch. Es gibt ein schönes so buddhistisches Lesebuch. Habe ich unten jetzt nicht oben, das heisst «Die Kuh, die weinte». Vielleicht kennen das die einen oder anderen. Und dort ist so die Frage, ist ein Beispiel drin, und das hat gerade mit dem, was du gesagt hast, ein bisschen zu tun, ist, wie soll man eigentlich den Tag planen? Und die Gefahr ist, dass wir, und mir geht das häufiger so, dass ich, wenn man vorstellt, man hat ein Glas, und in das Glas müssen wir möglichst viel füllen. Wenn ich zuerst einfach kleine Steine reinmache, eben den Boden noch wischen und Zellen noch machen und das noch machen, dann ist das Glas ziemlich schnell voll. Ich kann nicht mehr grosse Steine machen. Der grosse Stein wäre am Wochenende zum Beispiel mit meiner Frau, meinem Mann, mit meinen Kindern gemütlich zusammen hocken und Kaffee trinken. Das geht noch eine halbe Stunde. Das wäre von der Zeit her ein grösserer Stein, nicht im Sinne von, es ist mühsam. Und wenn ich nicht sofort alles Käse reinschütte und Sand, hat der Stein nicht mehr den Platz. Häufig bleibt dann im Tag eigentlich das Wesentlichste geht wie nebenan. Ich habe zwar ganz viel gemacht, aber eigentlich, dass man wirklich wichtig sieht, ist nicht, das verpasse ich wie ein Stück. Und darum geht es darum, das wäre das Ziel von dieser Prioritätensetzung. Unser Leben ist ja eigentlich einfach eine Ansammlung von all den Tagen, die wir verleben, wie der heutige. Dort sind wir alle einen Tag näher an unser Ende gekommen. Und morgen ist wieder so ein Tag und jeder Tag ist einfach ein Tag und das reiht sich aneinander und irgendwann ist fertig. Und wenn ich jetzt jeden Tag verbringe mit Kleinkrams und nicht Platz habe für das, was wirklich wichtig ist, habe ich es am Schluss nicht gemacht. Also müssen wir überlegen, was ist mir wirklich wichtig? Was möchte ich wirklich in meinem morgigen Tag unterbringen? Es muss realistisch sein, aber wie gesagt, und wie mache ich das konkret? Und wenn ich das wirklich untergebracht habe, wenn ich zwei, drei große Steine im Glas habe, das ist das Bild, das dank der Geschichte brauche, und die schütte dann Sand rein, hat man ganz viel Sand im Platz. Weil das geht inzwischen die Ritzen und geht runter. Aber wenn ich zuerst Sand einfülle, hat große Steine nicht mehr Platz. Wenn ich zuerst mit halbes Glas halb fülle und mit halb Sand, dann kommt der große Stein, dann schaut dann oben aus, hat nicht Platz. Wenn ich zuerst Steine mache und dann noch Sand, hat beides Platz. Und das ist ein bisschen das Bild. Hinten nicht wie jedes Bild, aber es geht darum, wirklich, wie stelle ich sicher, dass ich am Ende meiner Tage eigentlich Zeit für das gebraucht habe, was mir am wichtigsten ist? Das ist die Kernfrage. Und das ist vielleicht auch, ich habe das im Mail in der Einladung von heute oben euch gemailt, wir haben letztes Jahr einmal so eine Meditation miteinander gemacht, wo es um das Thema geht. Was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Vielleicht habt ihr Lust, das einmal zu hören. Verschreckt nicht, am Anfang kommt ein paar Leute Musik. Pegasus, eine Schweizer Band, die singen ein Lied, wo es um das geht, auf Englisch. Und nachher kommt dann die Kontemplation. Und dann geht es ein bisschen, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Was sind die grossen Steine, die ich zuerst in mein Glas legen möchte? Und insofern hat es nicht mit der Priorisierung zu tun, die du jetzt wirklich gesagt hast. Ja.
Und wenn du das so machst, dann bleibt ja ein bisschen Luft neben den Steinen. Also ich habe so den Eindruck, wenn ich das am Morgen schaffe, das mache, das mache ich ja den Arbeitstag regelmäßig, dann entschleunigt mich das das erste Mal. Mhm. Es gibt mir auch ein bisschen ein Glücksgefühl.
Mhm.
Und dann bin ich schon mal ein bisschen mehr gewappnet. Es geht wirklich auch länger, bis der Stress so an mich herkommt. Mhm. Und ich finde das Bild schön von diesem Stein und dass einfach auch noch Luft nebendran bleibt zum Schnaufen.
Ja. Könnt ihr vielleicht die Geschichte kopieren und aufs Internet stellen? He? Wenn ich dann die Aufnahme vom heutigen oben drauf tue, mache ich das als PDF, kann ich mal lesen, die Geschichte. Schaue, dass ich sie unten finde. Okay. Ja. Und eben, es gibt ein Glücksgefühl, hast du gesagt. He?
Mhm.
So, okay. Es ist doch schön, den Tag glücklich anzufahren. Wirklich glücklich. Ja, weitere Fragen?
Ich habe noch eine Frage, vielleicht auch ein Erlebnis zum Mitgefühl. Also das konkret ist, das Wochenende habe ich eine sehr gute Freundin von mir besucht und die ist beruflich sehr in einem Dilemma, sehr unglücklich in dieser Stelle, wo sie aber echt das machen kann.
Verstehen die es hinten?
Ja.
Kannst du nochmal sagen, vielleicht schaust du das ein bisschen? Das schade.
Ich habe eine Frage zum Thema Mitgefühl, Mitleiden. Und habe eine Freundin besucht am Wochenende, was beruflich ein grosses Dilemma ist. Eigentlich dort, dass kann machen, was ihr ein Herzensanliegen ist, aber die Umgebung ist sehr ungesund für sie und es geht ihr sehr schlecht. Und sie hat mir das fast einen Tag lang erzählt. Und ich dachte, das hat mich so runtergezogen, dass ich nachher auch in der nächsten Nacht nicht gut geschlafen habe. Mhm. Und, aber dort finde ich es immer schwierig. Also ich habe sehr mitgeschwungen und mitgefühlt und alles. Und am Schluss ist es mir auch schlecht gegangen. Mhm. Und wie geht man mit dem um? Mhm. Also gerade wenn es eben jemand ist, der ihm sehr nahe ist. Mhm.
Ja, also das ist eine gute Frage. Wo eigentlich das Faszinierende eben ist, auch wenn das hier nicht so rauskommt, dass der letzte Teil hier unten der Gleichmut ist. Das, was du beschreibst hier, ist etwas, wo eine Gefahr ist an diesen drei, vier Unendlichen. Nämlich, dass man sich in dem Mitleid oder Mitfühlen fast auch über die Kräfte raus kann selber verlieren, es kann einfach schlecht gehen. Das ist ja häufig so, weil es, gerade wenn je näher die Person ist, möchte man das natürlich nicht, das ist, oder?
Wenn jemand so verzweifelt ist,
wenn man ist klar, genau. Je näher die Menschen sind und je mehr man auch noch die eigene auch ein Stück weit Hilflosigkeit merkt, ja, etwas können zu machen, oder? Du kannst sie ja, du kannst ihr das Problem leider nicht lösen. Geht nicht. Und das können wir ganz häufig nicht. Also wenn der Partner traurig ist, dann ist es ihm schlecht, oder der Kinder. Oder man möchte es zwar gerne, aber machen wäre ja super, man könnte es. Oder? Wir können es nicht. Wir können einfach dabei sein. Und damit auch schon helfen. Aber es hat irgendwo eine Grenze. Wir können es eben leider nicht machen. Und sich mitfreuen oder eben Mitgefühl haben, ist die Gefahr, dass man sich wirklich wie in dem Mitschwingen ein Stück weit auch wirklich verliert und verausgabt. Fast schon über die eigene Kraft. Darum ist auch das Burnout zuerst beschrieben worden bei diesen Briefen, wo sich sehr emotional hineingehen, auch bei Pflegebriefen. Oder? Dort ist das als erstes Mal beschrieben worden, als eine Berufsgattin, Krankenschwester, die von ihrem inneren Setting her eigentlich schon mal einfach möchte helfen, mitschwingen und so. Und dort ist einfach wieder die Frage, wo kann ich auch sagen, ich kann bis zu dem Grad mithelfen, aber auch damit habe ich wie auch meins, was mir möglich ist, gemacht. Und dann muss ich auch wieder für mich schauen. Und darum der Gleichmut hier, das finde ich eben so ganz unglaublich genial an diesen vier Unendlichen. Wenn ich immer voll liebevoll Güte allen würde das machen, was sie brauchen, wenn ich immer mit allen würde voll mitgehen und mitleiden, mitfühlen, wenn ich immer mich würde mit allen wahnsinnig mitfreuen, bis auf meine Kräfte, das brennt mich aus, dann ist es mir wie selber nicht mehr gut. Also muss ich auch für mich schauen. Und ich glaube, du hast mit dem Zuhören eigentlich das Wichtigste gemacht, was du als Freundin ja kannst machen. Du hast ihr einen Tag zugelassen. Und allein schon im Schwätzen. Und dann hat sie es auch wieder können reflektieren. Sie hat es von dir wieder zurückgehört. Und das ist eigentlich so das Wichtigste. Du bist mit ihr als Freundin gesehen. Du hast das gemacht, was du als Freundin kannst. Und dann geht es zu mir, ich habe jetzt wieder das gemacht, was ich als Freundin kann. Aber ich wirklich auch irgendwo ein Stück wieder akzeptieren und dann wieder für mich schauen, jetzt muss ich auch wieder für mich schauen, dass ich wieder in Kraft komme, dass ich für das nächste Mal ihre wieder zuhören kann. Dann muss ich wieder das ein Stück wieder sagen, mehr als ihre zuhören kann ich leider nicht, man würde schon gerne mehr. Und da geht es wieder darum, auch so eine innere Balance finden. Und das ist ganz schwierig, je näher die Menschen sind. Ich kenne das schön ganz gut. Oder? Also, dann würde ich jetzt sagen, jetzt habe ich das gemacht und nicht können. Und jetzt müssen wir wieder für mich schauen. Das ist auch das, das ist nicht eine Gleichgültigkeit, das ist ganz wichtig. Es geht nicht darum, du bist mir jetzt gleichgültig, aber jetzt muss ich auch wieder wie mich selber schützen, dass es mir wieder gut geht. Und das ist so die Pendelbewegung im Sein, im Anderen und wieder bei mir sein. Und das ist so wirklich auch zu schauen, wo sind meine eigenen persönlichen Grenzen, nicht wie meine Freundin gleichgültig ist, sondern wie weit kann ich mitgehen, ich muss jetzt auch wieder für mich. Vielleicht am oben, sag jetzt einfach irgendetwas, nach so einem Tag, jetzt bist du runtergezogen, wäre es vielleicht gut gewesen, mir hat es vielleicht jetzt gut getan, hat mir jetzt ein warmes Bad gegönnt und einfach noch ein bisschen in der Badwanne gelegen. Einfach dir noch selber etwas Gutes, um wieder selber in deine Kraft zu finden. Weil du hast den ganzen Tag eigentlich deiner Freundin das gegeben, was du hast können. Super, mehr hast du nicht können. Und das hast du gegeben. Und jetzt musst du am Ende von diesem Tag wieder ein Stück weit für dich schauen. Aber es ist ganz schwierig. Aber das wäre so die Idee, vielleicht hilft einem das ein bisschen. Und darum kommt als Kritz eben der Gleichmut. Finde ich unglaublich genial, dass nach diesen drei Punkten der Gleichmut kommt. Das überrascht mich jedes Mal wieder, wenn ich das lese. Von den vier Unendlichen. Ja. Und eben auch mit dem gleichen Mut, wie wenn es deiner Freundin würde dir erzählen, hey, ich habe eine super Sache, mir geht es gut. Das mit dem gleichen Mut sein und auch das Schwere. Auch im Vertrauen darauf, dass ich es ja wieder wandeln kann. Es wird jetzt eine harte Zeit, aber allein schon durch das Zuhören von dir kann sich wie auch da etwas weiterentwickeln. Also, ich weiß nicht, ob das irgendwie etwas hilft. Aber das wäre die Idee von deinen vier Unendlichen vom Gleichmut. Der bringt das in Ausgleich. Und in dem Gleichmut ist das Wort Mut drin. Es braucht Mut, mich nicht jetzt einfach gleichgültig abzuwenden, sondern mit der Freundin zu sein. Weil es ist anstrengend. Ich muss dabei sein. Es braucht Kraft von mir. Es braucht auch Mut. Ich sage, du weißt, ich will das gar nicht hören. Du weißt, es soll mir ja gut gehen. Nein, du hast den Mut, dich dem zu stellen. Es braucht Kraft. Und es braucht dann auch wieder Mut, für dich zu schauen. Sagen, wo ist es? Finde es auch wieder gut. Das ist so das Innere, sich selber gut tun. Und die es auch in der Praxis geht. Ja. Danke.
Ja? Ich habe dazu auch noch eine Frage, genau zu dem.
Kannst du auch möglichst laut schwätzen, dass die hinterher hören?
Ich habe mich letztens ein bisschen damit befasst, mit dem Thema Mitgefühl und Empathie. Mhm. Und da gibt es ja diesen Unterschied, das wird ja auch erforscht, also von der Tanja Singer da in Leipzig und so, dass eben die Mitgefühlspraxis im Prinzip ja das mit diesen Sätzen, dass man sich selber und den anderen mit diesen Sätzen, möge ich frei von Leid sein oder möge ich glücklich sein und so, dass das offensichtlich schützt vor Burnout im Gegensatz zu Empathie. Also das sind ja so, also ich kann das jetzt nicht so an eigen Erleben so genau sagen, aber das ist das, was ich jetzt immer gelesen habe, dass eben genau das der Schutz sein soll vor dem Ausbrennen und vor dem zu viel reingeben und zu viel mitleiden, dass man dann,
ja.
Also das ist jetzt dazu eingefallen. Also
ich glaube, der Punkt ist das Entscheidende an diesen Sätzen, wenn wir das wirklich nochmal anschauen. Es steht nirgends, mögen die anderen frei sein von Leiden dessen Ursachen. Es steht, mögen wir. Ich auch. Es steht, mögen wir stets von der wahren leidfreien Freude erfüllt sein. Mögen wir frei sein. Mögen alle fühlenden Wesen, da gehöre ich auch dazu. Was es am Burnout ist, ich vergiss mich. Ein Burnout kommt dann, wenn ich mich selber vergesse und über meine Kräfte lebe. Ich verbrenne. Und wenn ich aber meine eigenen Möglichkeiten mit im Auge behalte, und bei der Achtsamkeitspraxis oder der Gewahrsinnspraxis haben wir auch so einen Kurs ein bisschen miteinander angeschaut, geht es immer nach innen, wie geht es mir in einem Gespräch, und wie geht es nach außen. Also eigentlich ein Gewahrsinn ist eben ist eine 360-Grad-Geschichte. Das ist nicht nur, wie geht es im anderen, dort weg vor vom Burnout, sondern wie geht es mir in diesem Gespräch, mir selber. Und man kann manchmal auch sagen, du weißt, das macht mich traurig, das belastet mich viel mit dir, mir geht es auch, ich merke, dass das... Also wenn ich wirklich auch mit mir selber in Kontakt ziehe, ist die Gefahr kleiner oder eben wahrscheinlich sogar nicht vorhanden, dass ich mich selber in dem Ganzen verliere. Und um das geht es eigentlich. Und das ist bei diesen vier Unendlichen der entscheidende Punkt. Das ist immer du und ich. Es ist wir zusammen. Und ich kann immer nur so viel geben, wie ich kann. Und wenn ich mehr gebe, auf Dauer, das kann ich vielleicht einmal eine kurze Zeit, das ist manchmal auch nötig, aber ich muss wieder schauen, dass ich wieder zum Handkuss komme, sonst verbrenne ich. Das ist eigentlich der Punkt. Und darum ist, mit der Betonung ist das wir. Es ist immer sich selber, wie fühle ich mich im Gespräch? Was reizt mich jetzt zu sagen? Und wenn ich nur mich sehe, dann kreise ich eben nur noch mich. Wenn ich nur den anderen sehe, vergesse ich mich. Und eigentlich ist es immer, das ist auch in dieser Satipatthana Sutta, wenn ihr nochmal schaut, der Text liegt dort hinten, heisst es immer im Innen und Außen. Ich merke die Atmung bei mir. Wenn ich mich selber mit meinem Atmen ganz vertraut bin und ich sehe einen anderen, wie der schnauft, dann spüre ich sofort, wie es dem geht, weil ich kenne mich. Wenn jemand nervös ist, schnauft er anders, hat eine andere Körperhaltung, einen anderen Körperspruch. Je besser ich die Körperhaltung bei mir kenne, ist es mir auch wieder möglich, mit dem anderen in Verbindung zu ziehen. Es ist immer beides. Das ist das ganz Entscheidende, was vor Burnout schützt. Amanda?
Kannst du mir den ersten Satz noch genau erklären? Der heisst, um es auf den Punkt zu bringen. Mhm. Wir brauchen Hingabe zu erleuchteten Wesen und Mitgefühl für solche, die es nicht sind. Was sind sie?
Erleuchtet.
Ach so.
Also die Hingabe ist eben, in das, was ich am Anfang gesagt habe, jetzt eher die buddhistische Optik, ist die Hingabe von auch von dem Thulgyurgyen Rinpoche zu seinen Lehrern, seiner ganzen Lehrern. Ahnengalerie. Das ist für einen tibetischen Buddhist sehr wichtig, sich zu vergegenwärtigen. Die ganze Linie. Oder? Und dort sind all den häufig, zumindest am Schluss, ist immer ja, von all den Linien ist eigentlich der Buddha Shakyamuni. Und alle die Lehrerlinien im Tibetischen leiten sich ja von dem irgendwie ab. Da gibt es überall Stammbäume, oder? Und das ist mit dieser Hingabe gemeint, zu den Leuten, die auf dem Weg in vielleicht zu Ende gegangen sind und damit wir mein Vorbild sind. Und die mich inspirieren, die mich auf den Weg bringen. Das wäre die Hingabe jetzt in dem tibetischen Glauben oder Buddhismus, wo wir nicht mehr mitverfolgen. Wir können Hingabe ohne das.
Ja, das ist der zweite Teil vom Satz, ist mir nicht ganz klar. Und Mitgefühl für solche, die es nicht sind, also die nicht erleuchtet sind,
ja.
Die soll man sich mit einem Mitgefühl haben.
Ja. Weil in aller Regel, zumindest nach dem, was wir hier sagen, eigentlich wirklich im tiefsten und endgültig, wirklich ganz gut wird es uns dann gehen, wenn wir erleuchtet sind. Dann gibt es vielleicht gar nicht mehr Kriterien, wie gut gehen oder nicht. Und darum, wenn wir das nicht sind, solange wir das nicht sind, sind wir eben in unseren, nicht nur, aber häufig auch, leidhaften Muster von sich abwerten, von sich stressen, von dem Nachjuffeln und seinem Nachjuffeln, vom einfach nicht, einfach in einem gelassenen, im Lot sein, sind wir ja meistens nicht. Das ist zwar manchmal auch ganz toll, irgendetwas im Hinteren nachjuffeln, bis man es hat, wenn man es dann hat und man gewöhnt sich daran, nimmt die Freude plötzlich ab, die löst sich auch sehr schnell wieder auf. Also wir sind, da geht es wirklich darum, halt die Meinung, der erleuchtete Zustand wäre eigentlich durch der heilsamste denkbare Zustand. Und wenn wir solange das nicht sind, wir selber nicht und andere, kann man sagen, kann man Mitgefühl haben, dass wir es noch nicht sind. Das ist damit gemeint. Und wir sind es ja zum Teil massiv nicht. Mhm. Also, dass wir wirklich uns aufreiben an Sachen und uns nerven an uns und anderen und uns verstricken in all unserem Zeug. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, überlegt euch, wie häufig sind da wirklich einen Tag lang durch und mehrere Tage hintereinander einfach wirklich im Lot. Hm. Vollständig. Egal, ob jetzt dort der Wasserhahn tropft oder ihr im Stau steht oder der Nachbar irgendwie die Hecke schräg schneidet oder ich weiß nicht was. Oder der Dreck euch auf den Parkplatz wischt. Oder die Musik eben zu laut ist. Oder es ist so neblig wieder und es wird wieder dunkel. Egal, was ich erlebe. Es ist einfach. Also, und solange wir eben da sind und es nicht nur bei uns merken, sondern bei anderen, haben wir viel Potenzial, Mitgefühl mit uns und mit anderen zu entwickeln. Und das ist die Meinung von dem. Im See wirklich, es geht nicht nur mir so. Oft haben wir das Gefühl, ich bin der Einzige, der vor sich hinleidet. Es geht eben anderen so. und in dieser praktisch wie eine Schicksalsgemeinschaft. Und vor allem, wenn man dann zusammen kann, ein Stück weit auf dem Weg sind, in so einer Praxis, gibt einem das auch Kraft und Freude. Hey, da ist ja eine Möglichkeit, die Muster ein Stück weit zu entschärfen. Und das gibt auch wieder Freude und Dankbarkeit und Hingabe. Ich bin diesen Mustern nicht einfach ausgeliefert, sondern es gibt eine Tradition, wo wir jetzt uns damit befassen, aber auch an anderen Orten, wo hilft, das Leidhafte aufzulösen. Und dafür kann man dankbar sein und kann man Hingabe entwickeln, und das geht. Aber wir sind es noch nicht. Wir sind es nicht. Das ist die Meinung von dem. Okay, damit wäre, ich könnte noch eine Frage, jetzt ist 9, aber noch eine Frage. Welle.
Eben, ich verstehe das Mitgefühl, wenn du jetzt das so erzählst, ich das so lese, auch damit, dass man meint, die sanfte Freundlichkeit. Weil das ist ja auch etwas, oder, dass man nicht, was immer gesagt wird in der Achtsamkeitspraxis, man soll ja das nicht eben zu harsch nehmen, oder, sondern immer mit einer sanften, mit einer Güte sich selbst gegenüber dem und Sanftheit und Freundlichkeit.
Ja.
Das steckt bei mir damit drin, die Mitgefühle.
Mhm. Es ist mit mir selber, wenn es eben auch nicht gelingt und ich mich wieder verstrickt habe, das anzunehmen, ist es so, mich nicht abzuwerten. Das war mir selber freundlich und wohlgesonnen sein. Und wenn es einem anderen nicht gelingt, auch dem gegenüber. Ja, das ist es, auch damit gemeint. Wie das, was der John Kabat-Zinn sagt, und ganz am Anfang in meinem Ordner haben, was ist Achtsamkeit? Es ist eine freundliche, zugewandte Präsenz. Eine annehmende Grundhaltung. Auch wenn das heute nicht gut gelaufen ist, es ist so, es darf sein, ich kann mein Bestes geben. Und es ist so. Das ist mir aber gelückt und morgen ist der nächste Tag. So. Das ist eigentlich ein guter Schlusspunkt. Gut, damit danke ich euch herzlich, dass ich gekommen bin. Noch zwei Bemerkungen. Erstens, Claudine, die da vorne sitzt, sie hat Ausbildung gemacht zu Polarity. Wenn da jemand Interesse hat an Polarity, sie hat hier so Visitenkärtchen und Kärtchen, das auch noch da ane. Kannst du in drei Worten sagen, was um Polarity geht?
Um das, was wir heute oben besprochen haben. Super. Aber man macht es nicht ganz allein. Es ist eine Körperarbeit, eine sehr sanfte, achtsame Körperarbeit, und es geht darum, in die Entspannung zu kommen. Weil in der Entspannung regenerieren wir und spüren wir wirklich, was wir wollen, was wir nicht wollen und wer wir sind.
Also es ist eine körperzentrierte Art von Arbeiten, kann man so sagen. Und ich sage vielleicht kurz die Internetseite.
Oder? Das ist also ein Haufen Kärtchen.
Also legst du doch hinter, hast du gerade.
Yourpolarity.ch, oder man kommt auch über meinen Namen hin.
Also, vielleicht hat jemand Lust, einmal zu schauen. Es gibt ganz viele Leute in diesem Kreis, die wir können, die unterschiedliche Sachen, auch ergänzende Sachen machen. Das ist jetzt eins von denen, Polarity. Toll. Schaut vielleicht mal rein, wenn es euch interessiert. Legt doch sie gerade hinter, dann haben sie gerade die jetzt abgewiesen, Claudine.
Ja.
Und das Zweite, was ich noch möchte sagen, der nächste Achtsamkeitsabend ist am 17. November. Das ist gerade wieder eine Dienstag. Also jetzt in einem knappen Monat. Und ich werde dort, wie gesagt, weiterdenken in dem Satipatthana Sutta gehen. Und das Letzte, was ich noch sagen wollte, die noch nie da waren, es hat eben dort am Schluss hier, bei den letzten Lampen in der Nähe, hat es erstens eine Liste, wo man sich eintragen kann, dass ihr da waren. Wenn ihr noch nie da sind, schreibt vielleicht auf den Namen, auf die Seite oder nebendran. Die noch nie da sind und möchten eingeladen werden, immer automatisch, oder möchten darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Aufnahmen von den Öben wieder auf dem Netz sind, können dann die Internet die E-Mail-Adresse noch schreiben. Dann kommt das einfach automatisch. Solange wir nicht zeigen, dass wir zum Hören, passiert das einfach automatisch. Und wenn dann mal sagen, die haben genug, bin ich auch nicht böse, dann reichen das einfach. Also schreibt euch doch vielleicht mal auf. Nebenan hat es eben ein Kästchen, wo man kann so irgendwie um die 15 Franken hineinlegen kann für den heutigen Abend. Und damit freut es mich sehr, dass ihr gekommen sind, und ich wünsche euch tolle, schon vor Weihnachtswoche schon bald, könnte man sagen, Herbstwoche. Haben Sie gut und viel inneres Licht in dieser Zeit. Bis zum nächsten Mal.